Guten Morgen. Ich lese aus dem Alten Testament, Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 29, Vers 1 bis 14. Es folgt der Wortlaut des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem aus an die übrig gebliebenen Ältesten unter den Verbannten, an die Priester, die Propheten und an alle anderen schickte, die Nebukadnezar nach Babylonien verschleppt hatte. Zuvor hatten König Jehonja und die Königsmutter die Stadt verlassen, samt den Hofbeamten, den Oberen von Juda und Jerusalem, den Bauleuten und den Metallhandwerkern. Jeremia schickte den Brief durch Elasa ben Schafan und Gemaria ben Hilkia, die von König Zedekia nach Babylon zu Nebukadnezar gesandt worden waren. Jahwe, der allmächtige Gott Israels, lässt allen, die er als Gefangene aus Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ, Folgendes sagen: Baut euch Häuser und wohnt darin, legt Gärten an und genießt ihre Früchte, heiratet und zeugt Kinder, verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll dort zunehmen und nicht abnehmen. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie zu Jahwe. Denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. So spricht Jahwe, der allmächtige Gott Israels. Lasst euch nicht täuschen von den Propheten und Wahrsagern, die unter euch sind. Hört auch nicht auf das, was ihr euch von ihnen erträumen lässt. Denn sie weissagen euch Lügen und das auch noch in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht Jahwe. So spricht Jahwe: Erst wenn 70 Jahre für das babylonische Reich vorüber sind, werde ich nach euch sehen und mein gutes Wort erfüllen, euch an diesen Ort zurückbringen. Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch in Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht Jahwe. Dann wende ich euer Schicksal und sammle euch aus allen Völkern und Orten, in die ich euch versprengt habe. Ich bringe euch an den Ort zurück, aus dem ich euch verschleppen ließ.
Potsdam, eine wachsende Stadt. Im Jahr 2018 wohnen 178.000 Menschen in Potsdam. 2035 werden es bereits 220.000 sein. Für 80% der Potsdamer spielt Religion in ihrem Leben keine Rolle, selbst nicht in schweren Lebenskrisen. 20% ordnen sich einer religiösen Gemeinschaft zu, von denen es insgesamt 80 in Potsdam gibt. Allerdings gibt es in diesen Gruppen nur 3.000 bis 4.000 aktive Mitglieder. Trotz gefühltem Wachstum nimmt die Größe der christlichen Kirchen und Gemeinden im Verhältnis zur Einwohnerzahl immer weiter ab. Als Erlebt Kirche für Potsdam wollen wir ein Ort sein, an dem Potsdamer Jesus erleben. Wir möchten gemeinsam die Menschen mit der guten Nachricht von Jesus erreichen, sie zu leidenschaftlichen Nachfolgern Jesu machen und Leiter entwickeln, die folgende Generationen prägen und Gottes Gemeinde bauen. Wir haben eine Vision für diese wachsende Stadt.
Einen wunderschönen guten Morgen, jetzt nochmal ganz offiziell von mir. Mein Name ist Tobias oder Tobi, dürft ihr auch gerne sagen. Ich bin einer der Pastoren von Erlebt, von dieser Kirche. Schöne Grüße von Christoph. Der ist unterwegs im Urlaub in Israel. Der lässt sich gerade wahrscheinlich richtig gut gehen. Ja, während wir hier im Spätherbst, goldenen Herbst sitzen, weiß ich nicht. Ich stelle mir vor, er liegt gerade in Tel Aviv wahrscheinlich am Strand oder so und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Das ist schön, sei ihm gegönnt. Es ist super schön, dass du hier bist. Und ich weiß nicht, wie du dich gerade fühlst. Vielleicht fühlst du dich wohl in so einer Kirche, vielleicht oder in so einer Gemeinde, in so einer Freikirche. Vielleicht denkst du aber auch, irgendwie ist alles so anders, als ich es gewohnt bin. Oder vielleicht anders, als ich es mir vorgestellt habe. Vielleicht keine Kirchenorgel, keine harten Bänke und so. Dann genieß die schönen, bequemen Stühle. Warst du schon mal an einem Ort, wo du das Gefühl hattest, da gehörtest du so gar nicht hin? Also ich hoffe, das Gefühl hast du hier jetzt nicht. Aber so ein Ort, wo du dachtest, boah, nee, hier muss ich so schnell wie möglich wieder weg, wenn es nur irgendwie geht. Mir ist es mal passiert, als ich 18 war, war ich mit meinen beiden Schwestern, also ich war 18, meine andere Schwester auch 18 und noch 17 und 16, nee, 16 war meine andere Schwester, also wir haben mit zwei weiteren Schwestern und einer Freundin, waren wir in Hamburg. So, ich komme aus Lemgo ursprünglich, 40.000 Einwohner, kleines schönes Städtchen. Wir waren in Hamburg, sind da zu so einem christlichen Jugendevent gefahren. Und das war richtig cool, ging voll ab, alles voll mit Jugendlichen, die alles Christen waren und Jesus gefeiert haben. Und dann, es war schon spät abends und nach diesem Event, 1 Uhr nachts, gehen wir so in Hamburg durch die Straßen und dachten uns, oh, so langsam kriegen wir Hunger. Und haben einen Menschen, der da lang lief, haben wir den gefragt, Entschuldigung, können Sie uns sagen, wo es irgendwie so einen nächsten McDonald's oder Burger King oder sonst wie was gibt? Und er, klar, kein Problem, natürlich, hier einfach links die Straße hoch, dann an der großen Kreuzung nochmal nach links, dann nach 400 Metern auf der rechten Seite ist der McDonald's. Und wir so, okay, easy, kein Problem, zack, die Straße hoch, an der großen Kreuzung nach links abgebogen und wir merkten, die Menschen, es wurden immer mehr Menschen auf einmal. Und nach so 100 Metern oder sowas dämmerte es mir, ah, okay, wir sind in dieser Straße, die sie Reeperbahn nennen. und sowas kannte ich vorher gar nicht. Ich bin in einer Kleinstadt groß geworden. Und wir sind dann vier junge Leute, gerade noch so voll in so einer Kirchenstimmung und Jesus-Feierstimmung, über die Reeperbahn geschlendert. Nicht geschlendert, nein, nein. Nein, wir sind da durch. Ich und die drei Mädels, so, ja. Okay, durch. McDonald's finden, rein und raus. Das war unser einziges Ziel. Was essen und dann sofort wieder verschwinden. Denn das, wir haben gefühlt, das ist ein Ort, da gehören wir nicht hin. Das ist ein Ort, da sollten wir eigentlich, also, das ist alles so anders, so widerstrebend zu dem, was wir gewohnt waren, was wir dachten, wie es laufen sollte. Und ich frage mich, ob die Empfänger dieses Briefes sich nicht ähnlich gefühlt haben. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich ganz ähnlich gefühlt haben. Die Juden, die nach Babylon verschleppt worden sind, das Babylonische Reich war damals so das Weltreich in der damaligen Zeit. In der Gegend waren sie die militärische und politische Macht. Also die haben alle Nachbarländer sich unterworfen. Also die Nachbarländer, die mussten, wenn sie am Leben bleiben wollten, mussten die Könige immer einen schönen Tribut bezahlen, immer wieder Gold und was weiß ich nicht alles zu dem König nach Babylon schicken. Und Juda, die Israeliten, die Juden, die haben das eine Zeit lang mitgemacht, aber dann hat sich ein König aufgelehnt und hat gesagt, nö, ich zahle dir nichts mehr. Hat so ein bisschen rebelliert, ein bisschen Stress gemacht. Und dann kam Nebukadnezar mit seiner großen Armee an, hat Jerusalem, die Hauptstadt, eingenommen. Und das Interessante ist, er hat die Elite von der Bevölkerung mitgeschleppt. Mitgeschleppt, mitgenommen nach Babylon. Denn die damalige Praxis war, dass man, wenn man ein Volk sich einverleiben möchte, dass man die Elite sich mitnimmt, die ein paar tausend Kilometer weiter weg in der eigenen Hauptstadt oder in der Nähe davon ansiedelt, da sollten die dann erstmal ein paar Jahre leben, sich an die ganzen Kulturgebräuche von Babylon gewöhnen, alles übernehmen, den eigenen Göttern dann auch glauben und opfern und genauso werden wie Babylon, wie die Babylonier, so denken wie die Babylonier Und dann könnte man sie wieder nach Jerusalem, nach Juda zurückschicken. Und dann wären sie gute Freunde und würden sich nicht mehr unterwerfen, sondern würden dann da dafür sorgen, dass alles nach babylonischer Ordnung vonstatten gehen würde. Und die Juden, die haben sich an einem falschen Ort gefühlt. Es war alles anders, die Sprache war anders, die Kultur, die Gebräuche. Auf einmal hatten sie nicht mehr den einen Tempel in Jerusalem, wo sie Gott begegnet sind, sondern liefen durch Straßen, wo es voll war mit Götzen hier und da. Die Babylonier, die haben Fleisch gegessen, was die Juden auf keinen Fall essen durften. Was in deren Kultur, was Gott ihnen gesagt hat, das geht gar nicht. Davon war Babylon, war diese Stadt voll. Voll mit Dingen, mit Sachen. So ein bisschen Reeperbahn-mäßig haben die sich mit Sicherheit gefühlt. Und dann kommt dieser Brief. Und sie wollen eigentlich nicht in diesem Ort bleiben. Sie wünschen sich, kann sich jeder von uns vielleicht vorstellen, an einem Ort, wo man sich nicht so wohl fühlt, wo man eigentlich nicht hingehört, da möchte man so schnell wie möglich wieder weg. Und sie wünschen sich das. Und sie haben die Hoffnung, dass sie vielleicht in 2 Jahren schon wieder zurück können. Aber dann kommt dieser Brief von Jeremia, von dem Propheten Gottes, der in Jerusalem geblieben war. Und er schickt diesen Brief an die Menschen im Exil und Gott befiehlt ihnen dadurch 3 Dinge, die die Juden in Babylon tun sollten und 3 Dinge, die auch für uns als erlebt Kirche für Potsdam in dieser Stadt sehr entscheidend sind und die wir bedenken sollten, wenn wir uns Gedanken darüber machen, was ist unser Platz, was ist unsere Vision für diese wachsende Stadt. Der erste Punkt ist, macht die Stadt zu eurem Zuhause. Macht die Stadt zu eurem Zuhause. Der zweite Punkt ist, macht die Stadt nicht zu eurem, Klammer auf, ultimativen Zuhause. Macht die Stadt nicht so ganz zu eurem Zuhause. Und der dritte Punkt ist, liebt diese Stadt. Liebt diese Stadt. Ihr habt schon gemerkt, wie ich es formuliert habe und so weiter. Auf der einen Seite macht die Stadt zu eurem Zuhause, auf der anderen Seite macht die Stadt nicht zu eurem Zuhause. Das klingt irgendwie erstmal unlogisch, widersprüchlich. Ja, geht das überhaupt? Wie kann man das machen? Lass uns das anschauen und auch sehen, wie das auf uns und Potsdam zutreffen kann. Jeremia sagt in den Versen 5 und 6, ihr könnt es nachlesen in euren Programmblättern, schaut immer mal wieder in den Text. Er sagt, baut euch Häuser und wohnt darin, legt Gärten an und genießt ihre Früchte, heiratet und zeugt Kinder, verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl dort soll zunehmen und nicht abnehmen. Was heißt das? Er sagt, beteiligt euch an dem gesellschaftlichen Leben. Sucht euch einen Platz, wo ihr ein Haus bauen könnt, mit Nachbarn drumherum. Zieht in eine Nachbarschaft, baut Pflanzen, baut Gärten an, legt Gärten an, baut Pflanzen, baut Gemüse an, interagiert mit dieser Stadt, heiratet, lasst eure Söhne heiraten, macht euch da in dieser Stadt ein Zuhause. Prägt diese Stadt mit, prägt die Kultur dieser Stadt, prägt die Landschaft, ja, baut euch Gärten, baut Häuser. Also lebt nicht als Langzeittouristen oder als Kurzzeittouristen, so auf gepackten Koffern, in der Hoffnung, oh, möglichst bald wieder weg und dann sind wir wieder in unserem schönen, kuscheligen, gemütlichen, so wie wir es immer kennen, Jerusalem, sondern er sagt, Gott befiehlt ihn hier, macht diese Stadt zu eurem Zuhause. Und du fragst dich vielleicht, oder fragst mich vielleicht so in Gedanken, Tobi, das war vor 2600 Jahren, erstens. Zweitens war das an Juden in Babylon, Irak heute, also ganz schön weit weg. Was hat das mit uns in Potsdam zu tun? Können wir das überhaupt irgendwie auf uns in Potsdam beziehen? Diese Juden in Babylon, die lebten im Exil. Und was das bedeutet, habe ich gerade schon ein bisschen angedeutet. Diese komplett andere Kultur, andere Werte, andere Lebensweise, andere Menschen. Und im Neuen Testament, im späteren Teil der Bibel, da werden die Menschen, die an Jesus glauben, die Christen genannt werden, werden als solche bezeichnet, die im Exil leben, die in einer Fremde leben. Wer das nachschlagen möchte, kann sich gerne aufschreiben. 1. Petrus 1, Vers 1, Jakobus 1, Vers 1. Immer wieder wird gesagt, Christen sind Menschen, die hier auf der Erde als Fremde unterwegs sind. Die eigentlich nicht so ganz, ganz dazugehören. Die eigentlich ihre Heimat, ihr Zuhause woanders haben. Nämlich im Himmel. Wir kommen da gleich noch ein bisschen genauer zu. Kannst du dich an die Zahlen aus dem Video erinnern? 3.000 bis 4.000 Menschen gibt es in Potsdam, die so relativ regelmäßig eine religiöse Veranstaltung besuchen. Ein Gottesdienst oder Freitagsgebet oder ein Treffen der Mormonen oder sonst wie. 3.000 bis 4.000 von 185.000. Wenn du ein Teil von Erlebt bist, dann gehörst du zur absoluten Minderheit. Wenn du an Jesus glaubst, dann gehörst du zur absoluten Minderheit. Und selbst wenn du nur mal ab und zu Interesse halber in eine Kirche schaust, gehörst du zu den 3.000 bis 4.000 einer absoluten Minderheit. Die große Mehrheit der Potsdamer, 80%, sind nicht religiös. Das sind nicht Zahlen, die wir uns ausgedacht haben oder so aus dem Bauch heraus geschätzt haben. Die Zahlen sind von einer Studie, die die Universität Potsdam in den letzten Monaten gemacht hat. Das sind also offizielle Zahlen. Da kann man ganz offiziell drankommen. Und vielleicht merkst du das manchmal, dass die meisten Menschen in Potsdam vielleicht nicht so christlich denken wie du. Nicht so christlich leben. Es sind nicht alles Leute, die immer bei Erlebt sind oder in einer anderen Kirche oder Gemeinde. Der Großteil der Potsdamer ist noch nicht mal auf der Suche nach einer religiösen, spirituellen Erfüllung, nach einer Beziehung zu einem Gott. Für die spielt Gott, Religion, Jesus keine Rolle. Vielleicht bist du einer davon und ich wünsche mir und bete zu Gott, dass du dich hier nicht wie einer fühlst, der irgendwie in der Minderheit ist oder ausgegrenzt ist, sondern dass du dich hier angenommen und verstanden fühlst. Aber viele von uns kennen es ganz anders. Ich möchte einmal die Frage stellen, wer ist zugezogen? Jetzt mal outen hier. Wer ist zugezogen nach Potsdam? Guckt euch mal um. Das sind die allermeisten. Und ich gehe davon aus, dass die meisten sogar aus irgendwie westlichen Gebieten, Westdeutschland, Nordrhein-Westfalen, USA, weiß ich, sind einige. Das ist nochmal ganz, ganz anders. Ich bin auch zugezogen nach Potsdam. Und in dem Ort, in dem ich groß geworden bin, Lemgo, 40.000 Einwohner, da sehen die Zahlen anders aus. Während in Potsdam 80% konfessionslos sind, religionslos, sind es in Lemgo 11%. Das heißt, wir als Christen, wir waren voll in der Mehrheit, in der Mehrzahl. Ich bin auf eine christliche Schule gegangen, Grundschule und weiterführende Schule. Ich habe montags bis sonntags nur mit Christen zu tun gehabt. Nur mit Menschen, die genauso denken, die genauso glauben wie ich. Jeden Tag, ich übertreibe nicht, jeden Tag nach der christlichen Schule bin ich in den christlichen Jugendclub, in die christliche Jungschar, das ist so Kindertreff und so weiter. Und dann abends nochmal in eine christliche Musikstunde oder so zusammen Gitarre spielen gegangen. Jeden Tag, ein bisschen Hausaufgaben natürlich noch zwischendurch. 11% und dann bin ich hier in Potsdam und hier ist es komplett das Gegenteil. 80% kennen Jesus nicht. Könnt ihr euch an die Predigt von letzter Woche erinnern mit diesem Massengrab an vertrockneten Knochen? Wenn du letzte Woche nicht da warst, hör dir die Predigt an. Gebe online erlebt-potsdam.de, klick auf Predigten, eine geniale Predigt von Christoph, die uns gezeigt hat, was das hier für eine Situation in Potsdam ist. Und so in der Minderheit kann man sich schnell denken, wow, okay, Scheuklappen. Wenn ich sonntags heil zu Erlebt komme in den Gottesdienst, dann ist gut. Dann überstehe ich die nächsten Tage irgendwie, möglichst wenig Kontakt mit diesen ganzen nicht-religiösen Nachbarn. möglichst wenig Kontakt mit allem. So ein bisschen Reeperbahn-Scheuklappen-mäßig, oder? So wie ich zum McDonald's auf der Reeperbahn gegangen bin. Okay, nur zum McDonald's, das ist einigermaßen okay, glaube ich. Hauptsache dahin kommen, mit meinen Freunden zusammensitzen, was Gutes essen, wieder zurück. Und ansonsten, um noch irgendwie Gemeinschaft zu haben mit der Außenwelt, gibt es ja Facebook. Dann müssen wir uns hier in Potsdam gar nicht so sehr zu Hause machen. Luft anhalten, Augen zu durch, Kopf runter. Und gut ist. Und ich denke, dass Jeremia uns hier herausfordert, dieser Text uns hier herausfordert und uns genauso sagt, hey, macht diese Stadt zu eurem Zuhause. Diese Stadt, in der du dich vielleicht manchmal als Minderheit fühlst, vielleicht manchmal als Fremder fühlst. Vielleicht wohnst du in einem Stadtteil von Potsdam, weil die Mieten hier so unglaublich hoch sind, wo du erstmal mit den Menschen da klarkommst. Vielleicht hast du vorher in einem schönen Haus gewohnt mit Garten und jetzt wohnst du in irgendeiner Platte mit 30 Nachbarn auf einem Quadratmeter um dich herum. Macht diese Stadt zu eurem Zuhause, macht euren Nachbarn zu euren Nächsten. Wir sind hier in Potsdam, wenn du an Jesus glaubst, bist du genauso im Exil wie die Juden damals in Babylon und das Gleiche, was Gott durch Jeremia den damals gesagt hat, gilt dir und mir auch. Macht diese Stadt zu eurem Zuhause. Wir kommen später noch auf eine Sache, auf einen Begriff, der das noch deutlicher macht. Ein Grund, den Jeremia hier aufführt, und ich möchte den auf jeden Fall erwähnen, weshalb sich diese Menschen die große, ungläubige Stadt, ungläubig im Sinne von nicht den Glauben, den die Juden hatten. Diese große Stadt, weshalb sie sich da zu Hause ein Zuhause machen sollten, einen Grund dafür finden wir in Vers 1 und Vers 4. In Vers 1 steht, Jeremia schreibt diesen Brief und so weiter an alle, die Nebukadnezar nach Babylonien verschleppt hat. Ist klar, oder? Der König von Babylon, Nebukadnezar, packt die und verschleppt sie. Und dann in Vers 4 fängt der Brief an, Jahwe, der allmächtige Gott Israels, lässt allen, die er als Gefangene nach Babylon verschleppt hat oder verschleppen ließ. Hat Nebukadnezar die jetzt in dieses fremde Land geholt oder hat Gott sie in dieses fremde Land geschafft? Vielleicht denkst du, dass der einzige Grund, weshalb du nach Potsdam gezogen bist oder vielleicht weshalb du hier aufgewachsen bist, der Studiumsplatz war, den du halt nur hier bekommen hast. Vielleicht denkst du, dass die Nachbarschaft, in der du lebst, nur wegen der günstigen Miete so sich so ergeben hat, dass du da wohnst. Vielleicht denkst du, dass die ganzen Einflüsse von draußen, vielleicht hat dich irgendein Freund überredet, mit ihm nach Potsdam zu ziehen oder sonst wie, dass irgendwie alles, ganz viele Einflüsse dazu geführt haben, dass du in Potsdam bist, dass du heute Morgen hier sitzt, auf diesem Platz. Kannst du nicht sehen, dass es Gott war, der hinter diesem allen steckt und der die ganzen Einflüsse dazu benutzt, damit du in Potsdam bist, damit du hier bist, damit du in der Nachbarschaft bist, in der du gerade bist? Siehst du, dass es Gott war, der dich hierher geführt hat und nicht der schwere Wohnungsmarkt oder Arbeitsmarkt oder wie auch immer? Denn Gott hat dich in dieser Stadt gewollt. So wie Gott die Israeliten damals, die Juden damals in Babylon gewollt hat, will Gott dich und mich hier in Potsdam. Wenn du hier in Potsdam wohnst oder drumherum, dann will Gott dich genau jetzt, genau da haben. Und deswegen, mach diese Stadt zu deinem Zuhause. Mach diese Stadt zu deinem Zuhause. Engagier dich in der Nachbarschaft. Hör deinen Nachbarn zu. Lade Menschen ein. Kommuniziere mit den Leuten. Sei da in der Stadt, vielleicht auch geh in die Politik oder was weiß ich. Baue, arbeite, produziere etwas Gutes in dieser Stadt. Mach Potsdam zu deinem Zuhause. Nun ist Potsdam im Großen und Ganzen eine richtig schöne Stadt. Tina hat das vorhin gesagt. So, ne? In Potsdam lebt man gerne, deswegen kommen auch immer mehr Menschen hier hin und so. In Potsdam kann man sich gut gehen lassen. Und deshalb ist hier der zweite Punkt, den Jeremia an das Volk Gottes schreibt, unglaublich wichtig, mach diese Stadt nicht zu deinem Zuhause. Jedenfalls nicht zu deinem ultimativen Zuhause. Er schreibt später auch in diesem ganzen Buch, dass es noch deutlich länger dauert als nur 2 Jahre. Und das reißt er hier schon mal an in Vers 10. So spricht Jahwe, der Herr. Erst wenn 70 Jahre für das babylonische Reich vorüber sind, werde ich nach euch sehen und mein gutes Wort erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Für die Juden damals klang das vielleicht erstmal so, oh, 70 Jahre müssen wir hier bleiben. Aber vielleicht ist das für dich und mich gut, sich daran zu erinnern, dass Potsdam, wenn du an Jesus glaubst, nicht dein ultimatives Zuhause ist. Gott wird dich eines Tages aus Potsdam, vielleicht erstmal in eine andere Stadt, in ein anderes Land und letztendlich zu sich selber führen, zu sich selber rufen. In Philipper 3, Vers 20 schreibt Paulus, wir Christen, wir Menschen, die an Jesus glauben, haben unser Bürgerrecht im Himmel. Das ist unsere wahre Heimat. So schön Potsdam auch ist, lasst uns das nicht vergessen, dass unser wahres Bürgerrecht im Himmel ist. Was bedeutet das jetzt, wenn wir durch Potsdam gehen? Das Bild, das immer wieder in der Bibel verwendet wird für Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und in dieser Welt leben, in Potsdam leben, ist das eines Botschafters. Ein Botschafter, der von einem Land ausgesendet wird in ein anderes Land und da lebt, sich da zu Hause fühlt, da mit den Menschen unterwegs ist, da nah an den Menschen dran. Ein guter Botschafter ist zweisprachig, bilingual. Und trotzdem, in einem fremden Land vertritt er die Werte und die Interessen von seinem Heimatland. Wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Und wir sind Botschafter von dem Reich Gottes in dieser Stadt. Wir sind Botschafter. Das bedeutet für uns, wir leben voll und ganz in dieser Stadt und wir machen diese Stadt zu unserem Zuhause, aber wir übernehmen nicht die Werte. Wir übernehmen nicht die Art zu leben zu 100%. Für die Juden damals bedeutete das, wir essen nicht das Schweinefleisch, das die Babylonier essen. Dadurch grenzen wir uns ab und erinnern uns immer wieder daran, wir werden eines Tages zurückkommen nach Jerusalem. Wir werden eines Tages wieder den einzig wahren Gott im Tempel anbeten. Wir werden eines Tages wieder zu Hause sein. Für uns bedeutet das, wir leben ein Leben, das das zum Ausdruck bringt, dass unser Bürgerrecht im Reich Gottes ist. Wir leben nach seinen Werten. Einer der höchsten Werte in unserer westlichen Kultur ist Individualismus. Individualismus. Ich kann mich an diese eine Werbung erinnern von einer, ich weiß gar nicht mehr, welche Bank das war, Postbank oder sowas, glaube ich. Ich will jetzt keine Bank irgendwie schlecht machen oder so, aber da war die Werbung irgendwie zum Beispiel Hauptsache glücklich und da war das Ich am Ende von glücklich unterstrichen und irgendwie fett oder sowas. Könnt ihr euch an die Werbung erinnern? Also hat sich die voll eingebrannt und ich habe gedacht, ja genau das ist doch die Kultur, in der wir heute leben, oder? Hauptsache ich, Hauptsache mir, Hauptsache ich habe Erfüllung, Hauptsache ich mache Karriere, Hauptsache mir geht es gut, Hauptsache ich habe Spaß. Und in Werbung wird das dann noch so, ja, Hauptsache du hast Spaß, also deshalb kauf mein Produkt, damit du Spaß hast. Aber es geht darum, um deinen Spaß, um meinen Spaß. Es geht um unseren Individualismus. Ich will so denken und so leben, wie ich es will. Und wenn jeder an sich selbst denkt, ist ja auch an alle gedacht. Und ja, wir wissen, das ist ein lustiger Spruch und irgendwie stimmt das irgendwie nicht so ganz, aber wir merken, oft leben wir danach, oder nicht? Oft leben wir danach, dass wir denken, ja, wenn an mich gedacht ist, dann ist ja schon mal an einen von uns gedacht. Würden wir niemals so sagen, aber ganz ehrlich, so ist es doch ganz oft. Und was das für Folgen hat, das ist, muss man sich nur mal bewusst machen. Zum Beispiel beim Thema Liebe, Beziehung. Wenn zwei Menschen in eine Beziehung eingehen und beide denken, ich zuerst, diese Beziehung ist hauptsächlich dafür da, dass es mir gut geht. Dass ich froh bin, dass ich glücklich bin. Ja, dass meine liebe Freundin, meine liebe verlobte Frau, wie auch immer, mich glücklich macht. Diese Beziehung mich glücklich, damit ich nicht mehr so mich alleine fühle und so weiter. Wenn das beide denken, dann ist doch klar, dass es da früher oder später zu Problemen kommt. Und es wundert mich nicht, dass 50% der Ehen geschieden werden. Weil wir so individualistisch denken. Ich zuerst. Wie ist das mit Geld? Hauptsache, ich verdiene noch mehr Geld, damit ich mir noch was Tolleres leisten kann. Hauptsache, ich finde Erfüllung in meiner Arbeit. Hauptsache, ich. So ist doch die Kultur, in der wir leben, oder nicht? So ist doch so oft auch unser Herz, mein Herz. Ganz oft genau so. Und mit Macht. Hauptsache, ich habe Macht und kann mal so Uli Hoeneß-mäßig auf den Putz hauen und einfach sagen, hey Leute, da und da geht's lang. Und wenn ich irgendwie weiter auf der Karriereleiter emporsteige, dann habe ich noch mehr Macht und dann kann ich noch mehr Leute unter mich gängeln und irgendwann kriege ich noch mehr Macht und ich möchte mich verwirklichen, ich möchte glücklich werden durch die Beziehung, ich möchte bestimmen, was mit meinem Geld geschieht und so weiter. Die Werte, der Wert des Reiches Gottes ist das komplette Gegenteil. Du zuerst. Stellt euch nur mal hypothetisch eine Beziehung vor, in der beide Partner sagen, hey, ich möchte, dass in dieser Beziehung du vorankommst, dass es dir gut geht, dass du dich gut fühlst. Ich möchte alles dafür geben, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden, dass deine Wünsche real werden. Im Reich Gottes, mit den Werten Gottes, denken wir über Geld nicht. Ich muss möglichst viel Geld machen, damit ich mir irgendwas kaufen kann, sondern wir sehen, ja, Gott schenkt uns Geld und es ist nicht unser Geld, sondern es ist sein Geld. Und wir gucken, wie wir Menschen damit dienen können. Und unsere Macht, unsere Stellung, unsere Position, die nutzen wir nicht dafür, um irgendwie uns selbst hochzupushen, sondern um den Menschen zu dienen. Jesus selber hat gesagt zu den Menschen, die an ihn glauben, hey, wenn unter euch jemand der Höchste sein will, so der Chef, der dir die Macht hat, dann soll er der Diener sein. Dann soll er die anderen befähigen, in ihrem Leben besser zu werden, froher zu werden, vollkommener zu werden, Gas zu geben, glücklich zu sein. Und wenn du an Jesus glaubst, dann bist du hier in Potsdam. Und Gott lädt dich ein, Gott fordert dich auf, mach diese Stadt zu deinem Zuhause. Igel dich nicht ein, aber gleichzeitig, du bist ein Botschafter. Das heißt, übernimm nicht die Werte von Potsdam, so schön diese Stadt auch ist. Du bist ein Botschafter, der ein besseres Wertesystem, ein gesünderes Wertesystem vertritt. Ganz ehrlich, zeig das in dieser Stadt. In deiner Umgebung. Und das ist schwer, nicht von der einen oder anderen Seite vom Pferd runterzufallen. So schnell sind wir dabei, reeperbahnmäßig uns einzuigeln. Aber wenn wir uns daran gewöhnt haben, an die schöne Stadt, dann denken wir uns, ach, ist doch super hier. Und die Menschen auf der Reeperbahn sind ja eigentlich auch ganz nett. Und dann ruckzuck geraten wir dahin, dass wir die Werte unserer Kultur, die Werte von allen Menschen um uns herum, dieser Egoismus, diese Ich-zuerst-Mentalität zu unserer Mentalität machen. Und das ist nicht das, was ein Botschafter tut. Lass uns nicht von einer der beiden Seiten runterfallen. Und wie kann das gehen? Das ist ziemlich schwierig, oder? Auf der einen Seite die Stadt voll zum Zuhause zu machen, auf der anderen Seite die Stadt nicht zum Zuhause zu machen. Wow, irgendwie fühlt man sich ein bisschen zerrissen da drin. Vers 7 ist der zentrale Vers für diesen Text. Eine unglaubliche Aussage. bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie zu Jahwe. Denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. Bemüht euch um das Wohl der Stadt. Das Wort, das hier mit Wohl übersetzt ist, ist das hebräische Shalom. Das heißt nicht einfach nur Gesundheit, Glück, Frieden, wie auch immer, sondern Shalom bedeutet das vollumfassende, allumfassende, göttlicher Wohlstand, Glück, Frieden, Freiheit, Freude, alles drin, auf eine Art und Weise, wie sie in dieser Welt nicht vorkommt, normalerweise. Das ist Shalom. Bemüht euch um diesen Frieden, diese Freude, diesen Wohlstand in eurer Stadt. Bemüht euch um den Shalom der Stadt, diesen allumfassenden Frieden und Wohlstand. Sorgt dafür, dass es der Stadt, in die ihr verschleppt wurdet, die eure Feinde sind, vielleicht jetzt nicht sind die Potsdamer unsere Feinde, aber die Menschen, die so ganz anders leben, vielleicht eine ganz andere Wertesystem haben, sorgt dafür, dass es denen gut geht. Und vielleicht sind manche von deinen Nachbarn deine Feinde. Vielleicht sind die echt mies, vielleicht nicht ganz so mies wie die Babylonier damals zu den Jerusalemern, aber vielleicht sind die echt kacke. Und es gibt solche Nachbarn oder Arbeitskollegen oder Menschen in der S-Bahn. Sorgt dafür, dass es denen gut geht. Bemühe dich um das Wohl, den Shalom dieser Menschen. Das ist eine Herausforderung. Setz dich dafür ein. Und man kann sagen, ja, guck mal an das Ende des Verses. Denn wenn es ihr gut geht, dann geht es euch auch gut. Das ist ja klar, ne? Ich meine, wenn es meinen Nachbarn besser geht, dann ist die Atmosphäre insgesamt besser und dann geht es mir vielleicht auch besser. Also rein pragmatisch, oder? Nee, das ist nicht ganz so leicht. Denn dazwischen, zwischen diesen beiden Teilen steht noch: und betet für sie zu Jahwe. Betet für sie zu Gott. Und das war für die Juden damals eine Unverschämtheit. Sie würden niemals auf den Gedanken kommen, für Babylon zu beten. Das waren die Feinde, das waren Ungläubige, das waren Götzendiener. Die einzige Stadt, für die ein guter Jude damals beten würde, wäre Jerusalem. Es gibt einen ganzen Psalm, Psalm 122, nur Gebet für Jerusalem. Da steht auch dieser Vers: betet für Jerusalem und alle, die Jerusalem lieben, denen soll es gut gehen. Gebet für Jerusalem, das war das, weil man Jerusalem liebte, weil das die Stadt war, in der man Gott begegnete, in der der Tempel wohnte. Und jetzt betet für den Shalom von Babylon und wirklich für den Wohlstand von einer Stadt oder von Nachbarn, von Menschen zu beten, kann man nur, wenn man diese Menschen liebt. Und zwar nicht einfach nur so, ja, ich liebe dich, sondern aufopferungsbereitschaftsvoll. Ist das überhaupt ein Wort? Keine Ahnung, voller Aufopferungsbereitschaft, voller Hingabe lieben. Das ist das, was hinter diesem Vers steht. Eigentlich sagt Jeremia hier: hey, liebt diese Stadt mit allem, was ihr habt. Setzt euch voll ein für das Wohl dieser Menschen. Als Botschafter, als Menschen, die wissen, dass sie zurück nach Jerusalem kommen werden, dass sie zu Jerusalem gehören. Das kommt sehr nah dran an das, was Jesus uns, seinen Jüngern, aufgetragen hat, indem er sagt: liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und ich glaube nicht, dass einer deiner Nachbarn so schlimm zu dir ist. Ich hoffe es, dass er dich verfolgt oder dich wirklich körperlich angreift. Aber selbst die sollten wir lieben. Menschen, die so gar nicht unseren Werten entsprechen, die so ganz anders leben und da uns aufopfern für die, damit es denen gut geht, sie wirklich lieben von ganzem Herzen. Bete für diese Stadt, wünsche dir das Beste für deinen Nachbarn, für den Nachbarn, der immer so mies ist zu dir, für den Arbeitskollegen, der immer nur nervt. Ey Leute, und ich weiß, es ist nicht leicht. Schon die Menschen, die uns aus dem Weg gehen, die zu lieben, ist nicht leicht, aber die, mit denen wir dann in Kontakt stehen, aber das ist der Weg, eine aufopferungsbereite Liebe für diese Stadt ist der Weg, die beiden Punkte im Gleichgewicht zu halten. Denn wenn wir die Stadt wirklich lieben, wenn wir die Nachbarschaft, die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, wirklich lieben, dann machen wir sie zu unserem Zuhause, dann engagieren wir uns, dann nehmen wir teil am Leben von den Menschen. Und wenn wir die Stadt wirklich lieben, dann werden wir uns nicht einfach in allem anpassen, sondern dann werden wir Botschafter sein vom Himmelreich. Und dann werden wir unseren Mund aufmachen und in unserem Leben zeigen, durch unsere Worte und Taten. Wir haben Werte, die sind total gegensätzlich, aber wir lieben und wir sagen du zuerst. Und wir geben uns hin für euch. Damals war es eine dicke Überraschung. Aber uns, wenn du an Jesus glaubst, dann sollte es dich eigentlich nicht überraschen. Es sollte mich eigentlich weniger überraschen, als es das tut, dass Gott uns dazu auffordert, die Menschen so sehr zu lieben. Denn hat Jesus nicht genau das für dich und mich getan? Jesus, der sein schönes Reich zu Hause verlassen hat und in eine Nachbarschaft gezogen ist, die so ganz anders war, wo nicht die Mehrheit so gedacht hat wie er, wo die Mehrheit gegen ihn war, wo seine Freunde und Nachbarn ihn verspottet haben, ihn verraten haben, ihn verleugnet haben. Hat Jesus nicht seine Liebe gezeigt, indem er sich wirklich geopfert hat für dich und mich, damit wir den Shalom Gottes haben können, den Frieden, die Liebe, das Glück Gottes? Hat nicht das Jesus getan? Er, der als einziger Mensch ohne Fehler und Schuld mitten unter uns fehlerhaften Menschen gelebt hat. In ihm und in seinem Sterben am Kreuz sehen wir, was es heißt, Nachbarschaft zu lieben, Menschen zu lieben, diese Stadt zu lieben, das Beste für sie zu wollen. Denn es ist fast so, wie als wenn Gott, der Vater, zu Jesus gesagt hat, du weißt du, Jesus, entweder du bleibst hier im Himmel und die Menschen gehen verloren, weil sie ewig getrennt sein werden von mir und ich muss sie bestrafen für ihre Schuld. Oder du gehst auf die Erde und stirbst am Kreuz, damit diese Menschen Frieden und ewiges Leben bei mir haben können. Und Jesus hat gesagt, ich gehe. Ich gehe in diese Nachbarschaft. Ich lasse mich hassen und werde sterben. Und solange in deinen Gedanken Jesus für irgendwelche Feinde gestorben ist, solange ist seine Liebe ein Vorbild, an dem du immer wieder zerbrechen wirst. Denn so sehr kannst du nie lieben. Aber wenn du begreifst, dass dieser Jesus für dich gestorben ist, für dich sein Leben hingegeben hat, dann brennt das immer mehr deine Liebe, seine Liebe in dein Herz. Und das befähigt dich und das verändert dich, dass du diese Stadt lieben kannst. In Römer 5, Vers 22 steht, als wir noch Gottes Feinde waren, ist Christus für uns gestorben. Als wir noch seine Feinde waren, hat er gesagt, ich sterbe für dich. Als du noch Gottes Feind warst, als du nichts von Gott wissen wolltest, hat Jesus gesagt, ich sterbe für dich. Für dich, damit du Shalom, Frieden mit Gott haben kannst. Ich sterbe für dich, damit du ewiges Leben und volles Leben haben kannst. Lasst uns diese Stadt, diese Menschen, unsere Nachbarn lieben, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Lasst uns für die Stadt beten, für unsere Nachbarn beten, für die Menschen, die dir gerade durch den Kopf gehen, mit denen du es besonders schwer hast. Bete für sie, dass sie Jesus kennenlernen und Gottes Frieden, Freiheit und Glück, Gottes Shalom. Das ist der Weg, auf dem wir Botschafter sind. Botschafter für Jesus, damit Potsdam immer mehr wächst und gedeiht. Ist mir kein besseres Wort eingefallen als gedeihen. Das ist so, dass der Shalom Gottes immer größer wird in dieser Stadt. Lasst uns beten. Jesus, und ich wünsche mir das so sehr, dass wir eine Gemeinde werden, jetzt wo wir uns gerade Gedanken machen über unsere Vision für diese Stadt, dass wir eine Gemeinde immer mehr werden, die die Potsdam so unglaublich liebt und dass wir bereit sind, alles zu geben für die Menschen um uns herum. Dass wir bereit sind, selbst wenn es Kraft und Ressourcen und Geld und Zeit bedeutet, aufzugeben oder zu investieren, dass wir bereit sind, deine Botschafter zu sein, deine Botschaft der Liebe in dieser Stadt zu verbreiten durch Wort und Tat. Jesus, und ich sehe, wie schnell ich dahin tendiere, mich einzuigeln oder nur noch mit Christen und irgendwie so Leuten, mit denen ich sowieso gut kann, zusammen zu sein. Befrei mich davon. Zeig mir, wie sehr du diese Stadt liebst, und dann schenk mir Liebe für die Menschen in dieser Stadt. Jesus, ich bete, dass du uns wirkliche, echte Liebe schenkst. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir uns nicht anpassen in unserem Lebensstil, in unseren Werten besonders. Dass wir immer mehr weniger egoistisch werden. Dass wir immer mehr deine Werte in unserem Herzen verinnerlichen und ausleben. Die Werte der Hingabe, der wirklichen Liebe. Jesus, ich danke dir, dass du, Gott, ich danke dir, dass du derjenige bist, der uns nach Potsdam geführt hat. Ich danke dir, dass wir nicht zufällig hier sind. Und ich danke dir, dass du diese Stadt liebst. Amen.